Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Heute ist ein ganz besonderer Tag, vor allem ein ganz besonderer Abend, nämlich jetzt um 19 Uhr und in der Zeitspanne bis 21 Uhr findet eine Sonnenfinsternis statt. Vielleicht ist es an euch vorbeigegangen, vielleicht seid ihr gerade deswegen hier. Oder ihr seid genau deswegen hier, weil es hier sicher ist. Wir hatten vorher mit der Nita noch ein Gespräch dazu gehabt und ich hatte auch mit meinen Kindern telefoniert, beziehungsweise mit meinem Sohn, der ist gerade unterwegs. Und ich sagte ihm, Jonas, unter keinen Umständen guckst du in die Sonne. So ähnlich lief es auch vor 2 Jahren ab, als ich ihm gesagt habe, du spielst nicht mit Feuer, und dann war unsere Hecke abgebrannt. Aber diesmal sagte ich ihm, Junge, es kommt auf alles an. Wenn du diesen Fehler machst, dann kannst du dein Mädel eines Tages nicht mehr ansehen. Könnte sein. Und Anita sagte, ja, vielleicht übertreibst du. Das ist vielleicht alles viel zu hoch gestochen. Ne? Aber wenn ich nicht übertreibe, wenn es wirklich so gefährlich ist, dann kommt es auf dieses eine Mal an. Und wenn ich das vergeige, dann habe ich mein ganzes Leben lang etwas von. Und gerade in dieser Zeit merkt man, während wir hier hingefahren sind, sind die Leute mit Sonnenbrillen unterwegs. Wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, dass das nichts bringt. Aber es ist eine, aber man merkt, es ist eine Vorsicht da. Man achtet auf seine Wege. Man ist, vielleicht wird es auch einige geben, die in dieser Zeit nicht mehr zum Himmel gucken, sondern weiter zum Boden. Und da ist eine gewisse Vorsicht. Sie wissen, dass es dieser eine Moment, manche werden vielleicht sogar besonders in den Himmel gucken, weil sie sagen, keine Ahnung, in 80 Jahren kommt die nächste Sonnenfinsternis, vielleicht werde ich das nicht mehr erleben, das ist ganz besonders. Da muss ich hingucken. Und man gibt besondere Acht auf diese Dinge. Und das fand ich für mich, wirkte das wie ein sehr, sehr schönes Bild, bezogen auf die Bibel, nur etwas andersrum. Wenn ich bei dieser Sonnenfinsternis einmal hineinblicke, kann es sein, dass ich nichts mehr sehe. Oder wenn ich ein paar Sekunden gucke, ich weiß es nicht. Aber ich will es nicht ausprobieren, weil ich mein ganzes Leben lang etwas davon haben werde. Aber dieser eine Moment macht den großen Unterschied. Und die Bibel, das Wort Gottes, ist so komplett anders. Wenn ich einmal hineinblicke, dann werde ich erleuchtet und ich sehe. Und das kann mein ganzes Leben verändern. Aber im Positiven. Und ich wünsche mir, dass dieser Psalm heute dazu beiträgt, dass wir wieder etwas erleuchtet werden. Dass uns Gott in seiner Weisheit, die er durch Salomo in diesem Psalm heute, im Psalm 127 sagen lässt, dass wir mehr verstehen. Dass wir heute rausgehen und sagen, beim nächsten Mal mache ich Dinge anders. Ich achte besonders darauf, weil es besonders wichtig ist. Ich würde gerne noch zum Anfang beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, dein Wort ist so köstlich. Es ist süßer als Honig, kostbarer als Gold. All diese Superlative, die wir aus den Psalmen kennen, die sind es in der Tat. Und wenn wir uns mal damit beschäftigen, dann können wir es ganz deutlich sehen. Und wir danken dir dafür, dass wir auch heute Abend darüber nachdenken möchten können. Und ich bitte dich, dass du die Zeit segnest, dass du uns aufmerksam sein lässt für das, was du zu sagen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns erleuchtest durch dein Wort. Amen. Ja, Erleuchtung. Also dieser Psalm, der ist besonders, weil er uns deutlich machen wird. Und ich hoffe, das wird uns in diesen wenigen 5 Versen später deutlich. Es ist egal, was du kannst. Es ist egal, was du tust und glaubst zu meinen zu können. Es ist vollkommen egal. Es zählt alles gar nichts. Denn du brauchst Gott. Und wenn er nicht etwas tut, ist all dein Bemühen umsonst. Das wird heute so im Fokus stehen. Und ich habe diesem Thema heute einfach mal die Überschrift gegeben. An Gottes Segen ist in allen Lebensbereichen gelegen. Also wir brauchen seinen Segen, wir brauchen sein Wirken überall. Und Salomo wird uns 5 Bereiche heute vorstellen, in denen es genauso ist. Man könnte auch sagen, dieser Psalm 127, er ist eine etwas ausführlichere Formulierung von einem seiner Sprüche, die er in Sprüche 10, 22 formuliert hat. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Also der Segen macht reich und wir können nichts hinzutun. Und dieser weise Mensch, der weiseste Mensch aller Zeiten, er wird uns heute daran erinnern, dass es nicht auf das ankommt, was wir können, sondern auf das, was Gott tut. Und wir werden uns 4 Punkte 5 Bereiche angucken. Und Salomo hat das in Bildern verpackt. In dem ersten Vers lernen wir zwei Bilder kennen. Da geht es einmal um ein Hausbauprojekt. Dann wird er über den Schutz einer Stadt sprechen, über einen Wächter. Und in Vers 2 gucken wir uns dann an, wie es wenig Sinn ergibt, mit viel Sorgen und Mühe etwas zu schaffen, wobei Dinge manchmal automatisch passieren. Und in der zweiten Hälfte, im größeren Teil des Psalms, gucken wir uns dann an, wie Kinder ein Segen sind. Und wie es mir scheint, in diesem ganzen Psalm, wie es als größter Segen herausgestellt wird. Aber ich würde zu Beginn den Psalm 127 lesen und dann schauen wir uns jeden Aspekt mal etwas genauer an. Psalm 127, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Im Psalm 127 haben wir es mal wieder mit einem Stufenlied zu tun. Schon die ganzen vergangenen Bibelstunden, immer wenn es um einen Psalm ging, das waren alles Stufenlieder, also Lieder, die man gesungen hat, wenn man auf der Reise war. Höchstwahrscheinlich ging es um, wie wir schon einige Male gehört haben, auch um das Hinaufziehen zu den drei Festen, die im Jahr stattfanden. Vielleicht war es aber auch eher ein geistliches Hinaufziehen, etwas, was sich immer weiter steigert und wo wir dann später in Psalm 132 bis 134 den Höhepunkt haben werden. Und dieses Stufenlied heute, das erinnert an die Abhängigkeit zu Gott und seinem Wirken in unserem Leben. Das heißt, wenn die Leute unterwegs waren und dieses Lied gesungen haben, dann haben sie sich vergegenwärtigt, ich brauche Gott. Und ohne Gottes Zutun, ohne Gottes Wirken im Grunde genommen, ist alles mein Mühen umsonst, komplett vergeblich. Das sagt er hier im Psalm dreimal. Alles ist vergeblich, wertlos, nutzlos, wenn ich Gott nicht dabei berücksichtige, beziehungsweise wenn Gott nicht der Handelnde ist. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich auch hier an dieser Stelle einmal betonen. Dieser Psalm, der möchte uns nicht dazu ermutigen, zu Müßiggängern zu werden, zu Faulenzern zu werden, nichts mehr zu machen. Das ist überhaupt nicht seine Absicht. Der Salomo möchte mit diesem Psalm ausdrücken, dass es etwas Höheres gibt, auf das es wirklich ankommt. In der Bibel werden wir zuhauf dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden aufgefordert, zu arbeiten. Wir werden aufgefordert, nicht faul zu sein. Da gibt es viele, viele Bibelstellen dazu. Aber hier möchte er sich einmal darauf fokussieren, wenn du das über alles setzt, dann musst du dir gewiss sein, es bringt nichts. Du brauchst Gott, Gottes Segen. Er muss wirken. Und das ist der Schwerpunkt hier in diesem Psalm. Und die Verse 1 und 2, die erinnern so auch so ein wenig mit, vielleicht, falls ihr noch Haggai im Hinterkopf habt. Ich hatte mal eine Predigt zu dem ersten Teil von Haggai gehalten. Da ging es um die Juden, als sie aus der Verbannung wieder zurückkehrten. Und alles war kaputt. Der Tempel war kaputt, die Stadt war kaputt und alles musste wieder aufgebaut werden. Und dann haben sie sich in der ersten Zeit nur mit ihren eigenen Häusern beschäftigt. Und dann erging es ihnen in diesen Jahren furchtbar. Sie haben sich abgemüht, aber es passierte rein gar nichts. Und Gott sagte zu ihnen, euch passiert das, weil ihr nicht an meinem Haus baut. Ihr kümmert euch um eure Häuser. Also dieses Prinzip, sich abzumühen, aber Gott nicht dabei zu berücksichtigen, ist nicht mit Segen verbunden. Und das brachte einige Ausleger auch dazu, diesen Psalm auch als einen Text für die Nach-Exilzeit zu werten. Das heißt, als sie zurückgekehrt sind. Aber Salomo ist natürlich hat vorher gelebt. Ne? Also er hat den herrlichen, prächtigen Tempel erbaut, aber man hat diesen Psalm auch in die Zeit nach der Verbannung auch gedeutet. Und wir wissen alle, zumindest alle, die mit dem Haus schon mal zu tun hatten, Häuser sind kompliziert und egal, was man am Haus anfasst, irgendwie hat man immer zu wenig Material, zu wenig Leute, zu wenig Zeit und zu wenig Ahnung. Also irgendwas ist immer zu wenig da. Und ich muss an Moldawien denken, die Hausbauaktion war nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich. Und wenn dort kein Segen zustande kam oder wenn Gott dort keinen Segen geschenkt hat, dann konnte das nur schief gehen. Also dort haben wir es ganz praktisch erlebt. Es ist komplex, ein Projekt ist komplex und wir brauchen wirklich Segen. Und Gott ist bereits sehr früh am Werk, denn Gott sagt in seinem Wort, ohne ihn hätten wir nicht einmal Kraft, irgendetwas zu tun. Und das macht deutlich, dass er ganz, ganz früh am Werk ist. In 5. Mose 8, 17 bis 18 lesen wir Folgendes. 5. Mose 8, 17 bis 18. Ich werde die Bibelstellen auch selber aufschlagen, damit ihr die Gelegenheit und Zeit habt, das selber auch mitzuverfolgen. Es ist sehr warm und das hält einen auch aktiv, nur so als kleiner Tipp. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also, kraftvolle Worte. Wir können uns nicht auf die Schulter schlagen. Gott gibt Kraft, damit wir überhaupt etwas tun können. Und da ist er schon ganz, ganz früh mit dabei, auch wenn wir an Hausbauprojekte denken. Möglicherweise hat Salomo aber auch gar nicht an so ein reguläres Haus gedacht, an ein einfaches Haus. Vielleicht hat er wirklich an das bedeutendste Bauwerk seines Lebens gedacht, an den Tempel. Er hat den herrlichen, wunderschönen Tempel gebaut mit unfassbar vielen Ressourcen. Alleine, wenn wir uns Könige 5, zum Ende von Könige 5 bis Könige 7, also erste Könige, lesen, dann können wir den Aufwand ermessen, den Salomo da hineingesteckt hat in diesen Tempel. Unglaublich. An die 200.000 Mann, ich überschlage grob, haben mitgewirkt und gearbeitet. Also möglicherweise hat er auch an das Haus gedacht, an das Gotteshaus. Aber wenn wir in das Neue Testament blicken, dann wissen wir auch, dass die Gemeinde Gottes als ein Haus gesehen wird. Und das sehen wir in 1. Petrus 2, 5. In 1. Petrus 2, Vers 5 steht, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Also der Gedanke eines Hauses, was erbaut wird, und all unser Zutun bringt gar nichts, wenn Gott nicht seinen Segen schenkt, wenn er nicht selbst Hand anlegt, das kennen wir im Gemeindeleben. Wenn er nicht wirken würde, ich habe den Eindruck, manche Gemeinden würden sich auffressen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass selbst manche Vereine, Volleyball, Basketball und Co-Vereine, manchmal harmonischer miteinander leben, als es Christengemeinden tun. Und wenn es nicht so weit eskaliert, dann schiebe ich das Gottes Segen zu, dass er darüber wacht. Und es würde nicht gelingen, wenn er nicht aufpassen würde. Und auch bei diesem Bild, wenn es um das geistliche Haus geht, dann können wir auch in 1. Korinther 3 nachlesen, dass Gott derjenige ist, der Gelingen schenkt. Apollos ist derjenige, der begießt. Gott ist aber derjenige, der das Gedeihen schenkt. Also Gott wirkt an seiner Gemeinde. Er wirkt das vollbringen. Aber physische Projekte, also physische Hausprojekte, aber auch der Gemeindehausbau, also die Gemeinde als Hausgedanke, die werden nur gelingen, wenn Gott als Architekt dabei ist, wenn er mitbestimmt. Aber wenn er mitbestimmt und wenn er baut, dann ist es immer mit Segen verbunden, wenn er selbst Hand anlegt. Für ein gelungenes Projekt sollte es eigentlich immer unser Anliegen sein, dass wir Gott mit einbeziehen. Sei es im Gebet, sei es in der Planung, sei es im Begleiten des Projektes. Das Haus selber steht hier nur stellvertretend für alles das, was wir in unserem Leben unternehmen. Wenn er selbst nicht Hand anlegt, wenn er keine Steine setzt, dann kann das nur ein Schieferturm von Pisa auf Sandfundament sein. Im zweiten Bild, was wir hier im ersten Vers lesen, Da wird deutlich, dass nicht nur das einmalige Erstellen oder das einmalige Meistern eines Projektes wichtig ist, sondern dass auch etwas am Leben erhalten werden muss. Viele Häuser ergeben zusammen eine Stadt, und wo Städte sind, da ist Wohlstand, und wo Wohlstand ist, da sind die Plünderer und Diebe nicht weit. Und genau dort bedarf es Schutz. Und damals war das ganz normal, dass man Städte mit Mauern umgeben hat. Diese Mauern, die hatten dann Türme, in diesen Türmen saßen Wächter. Und diese Wächter, die haben Acht gegeben, dass sich Feinde nicht näherten. Und Salomo erinnert uns, dass es vollkommen egal, ob da jemand steht, ob er aufpasst oder nicht. Wenn Gott nicht aufpasst, dann ist das nutzlos, komplett sinnfrei. Und natürlich muss man hier wieder sagen, natürlich sollen wir für Sicherheit sorgen, man soll nicht naiv sein. Aber am Ende ist es Gottes Segen, der tatsächlichen Schutz bietet. Unser Gott, er kann das, weil er schläft ja niemals. Und daran werden wir in Psalm 121 so wunderbar erinnert, das hatten wir vor kurzem erst. Psalm 121, 3 und 4. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Niemals. Aber an dieser Stelle muss man auch sagen, wir denken vielleicht an Sicherheit im Sinne von mir passiert nichts. Aber das ist überhaupt auch hier nicht der Gedanke. Wenn wir uns zum Beispiel Jeremia 31, 28 angucken, da sagt Gott einige sehr harte Worte zu seinem Volk und sagt über sie, so wie ich über euch gewacht habe, um euch auszureißen und euch zu zerstören. Das sind alles sehr harte Worte, um zu sagen, er möchte sie erziehen. Genauso, sagt er weiter, wird er über sie wachen, um sie aufzubauen und sie zu pflanzen. Also bewachen und oder über etwas wachen hat etwas damit zu tun, dass Gott seine Augen auf dein Leben richtet. Das hat nicht etwas damit zu tun, dass dir nichts mehr passiert, sondern er lässt dich nicht aus seinen Augen. Ihm entgeht niemals die Kontrolle. Und das ist hier der Gedanke. Du glaubst oder du fühlst dich sicher, wenn du für alles vorgesorgt hast in deinem Leben. Nein, am Ende kommt es darauf an, dass Gott auf dein Leben seine Augen richtet und dass er die richtigen Bahnen lenkt. Und auch hier wieder die Erinnerung an unseren Eingangsvers aus Sprüche 10, 22. In eigenen Worten, der Segen des Herrn macht reich. Wir können gar nichts hinzufügen. Unser Herr Jesus, beziehungsweise ich komme hier jetzt zum Vers 2, kam gerade gedanklich etwas hier durcheinander. In Vers 2 sehen wir jetzt, dass es auch keine Rolle spielt, wie viel Mühe wir in etwas hineinstecken, sondern dass auch dort Gott in Aktion tritt. Ich lese nochmal den zweiten Vers. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Und hier merken wir, wie Salomo die Lebensversorgung anspricht, das Alltägliche, was wir brauchen. Und er benutzt ganz krasse Worte. Er sagt, früh aufstehen, für mich ist das ganz krass, früh aufstehen, spät schlafen gehen, das gelingt mir schon eher, dann Brot der Mühsal oder wie es Übersetzungen auch sagen, sauer erworbenes Brot. Also das sind alles sehr extreme Worte, die auf Anstrengung schließen lassen, auf körperliche Anstrengung. Und er beschreibt hier Bemühungen, die wir aus unserer eigenen Kraft leisten. Aber Gott ist derjenige, der in der Lage ist, solche Ergebnisse, die wir mit viel Mühe und Sorgen und Not zustande bringen, er kann es tun, selbst wenn wir schlafen. Das ist wirklich faszinierend. Unser Herr Jesus, er hat in Markus 4 im Gleichnis vom Reich Gottes daran erinnert, er erinnert daran, dass wenn wir aussäen oder wenn die Saat ausgeworfen wird, danach passieren gewisse Dinge einfach automatisch. Die Erde bringt das Wachstum hervor. Abgesehen davon, Gott schenkt den Regen, schenkt Sonnenschein, alles was nötig ist, damit das hervorgebracht werden kann. Und das ist etwas, was passiert, während wir schlafen. Aber trotzdem geht es in diesem Vers mehr als nur um diesen allgemeinen Segen. Denn diesen Segen erleben auch Leute, die mit Gott nichts zu tun haben. Bauern, die an Gott nicht glauben, erleben trotzdem Regen, Sonne und all die wunderbaren Dinge, damit etwas wächst und wir hinterher satt werden. Nein, hier geht es um etwas Persönliches. Und wir merken das schon allein in der Formulierung, wie Salomo das hier sagt. Er sagt, vergebens ist es für euch, er spricht Mehrzahl an, wenn ihr euch niedersetzt oder ihr, ne, immer Mehrzahl, und dann sagt er, so viel gibt er seinem Geliebten. Und plötzlich wird er, geht es zu einer Einzahl, plötzlich wird es ganz persönlich. Es geht um den Einzelnen. Ihm gibt er es im Schlaf. Das Spannende ist hier, ohne einen Kommentar wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier drauf aufmerksam geworden, aber das hat mich sehr begeistert. Hier sagt Salomo, dem Geliebten gibt er das im Schlaf. Geliebt heißt im Hebräischen Yadid. Und Salomo hat einen zweiten Namen. Er heißt nicht nur Salomo, sondern, wer weiß es? Ich wusste es nicht. Salomos zweiter Name ist Yadidja. Yadid ist Geliebter und Yadidja heißt von Jah geliebt oder den Jahwe liebt. Also wir haben hier sogar ein kleines verstecktes Wortspiel drin. Salomo sagt, den Gott liebt, um den kümmert er sich, während er schläft. Er macht es einfach. Und er als Geliebter hat es erlebt. Gott hat ihn überreich beschenkt. Wahrscheinlich ist das meiste tatsächlich im Schlaf passiert. Das hat Salomo nicht sich selbst zu verdanken. Gott hat einfach unfassbaren Segen geschenkt. Und das Interessante ist, wie ist dieser Segen zustande gekommen? Der Segen kam zustande, das könnt ihr in 1. Könige 3,9 nachlesen. Gott hat ihm gesagt, wünsch dir etwas, ich gebe dir, egal was du willst, ich gebe es dir. Und er sagte, ich möchte dein Volk richtig führen. Ich bin ja König, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen und wer kann dieses Volk richtig führen? Ich brauche Weisheit. Schenk mir Weisheit für dieses Volk. Und Gott fand das so toll, er hat gesagt, weil du dir nicht Reichtum, weil du dir nicht langes Leben und all diese Dinge wünscht, die sich jeder von uns wahrscheinlich wünschen würde. Deswegen hat er alles obendrauf gegeben. Als Kinder Gottes sind wir Geliebte. Und wir dürfen auf seine Versorgung, hoffen. Und Salomo hat uns vorgemacht, was es bedeutet, seine Prioritäten, seinen Fokus zu setzen und Gott kümmert sich. In diesen drei Bildern werden wir herausgefordert, unseren Lebensalltag so ein bisschen zu hinterfragen. Wie geht es dir im Alltag? Denk mal an deine Projekte, das, was du so machst. Vielleicht baust du gerade an einem Haus, vielleicht renovierst du es gerade, vielleicht baust du gerade eine Hütte. Wir sind gerade mit einer Hütte und einer Terrasse mal wieder zugange. Vielleicht baust du auch gerade einen Schrank zusammen, vielleicht ist es gar nicht kompliziert, es ist ein IKEA-Schrank, gute Anleitungen. Aber vielleicht ist es auch doch gar nicht gelungen. Vielleicht war die Anleitung super und trotzdem ist es nicht gelungen. Könnte es sein, dass dein gescheitertes Projekt, das kann alles sein, stell es dir einfach vor und reflektiere es einfach mal mit folgenden Fragen. Könnte es sein, dass du bei deinem Projekt Gott überhaupt nicht einbezogen hast? Kann es sein, dass du es nicht im Gebet geplant hast? Kann es sein, dass du es nicht im Gebet begleitet hast? Vielleicht hast du Gott auch gar nicht aktiv darum gebeten, Teil des Projektes zu sein. Vielleicht hast du ihn gar nicht darum gebeten, aktiv Steine mit anzupacken, Steine mit aufzuschichten. Vielleicht hast du ihn nicht darum gebeten, dass er es segnet, dass es wirklich gelingt. Vielleicht hast du aber auch dein Projekt im Gebet begleitet. Vielleicht hast du es getan und stellst fest, nun ist es trotzdem nichts geworden. Aber wäre es möglich, dass es in deinem Gebet vielleicht gar nicht um ihn ging, sondern nur um dich? Hast du Gott in deinem Projekt vielleicht komplett vergessen zu berücksichtigen? Das heißt, kann es sein, wenn ich hier wieder auf ein Hausprojekt gehe, kann es sein, dass du Gott als Mitarbeiter gewertet hast? Ja, komm, hilf mir bei meinem Haus, hilf mir bei meinem Projekt, aber danach kannst du gehen. Also ein Zimmer für dich ist nicht vorgesehen oder mehrere. Nein, es ist okay, wenn du mit anpackst, Steine setzt, aber danach ist auch okay, dann brauchst du nicht mehr dabei zu sein, weil dann ist alles gut. Vielleicht ist es das, was so manche Projekte zum Scheitern bringt, weil wir glauben, wir können es aus eigener Kraft stemmen. Vielleicht Ist Gott noch mit dabei, wenn es um mich selbst geht? Ich denke an Jakobus 4, Vers 3, wo es heißt, ihr bittet und habt trotzdem nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, weil es nur um euch geht. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, wenn du an diese zwei Verse denkst, vielleicht gehörst du zu denen, die sich den Fluch aus 1. Mose 3, Vers 19 zum Lebensmotto gemacht haben. Vielleicht hast du dir gesagt, ja, in Mühsal und in absoluter Not und im Schweiße meines Angesichts werde ich mein Brot essen. Und vielleicht hast du vergessen, dass es ein Fluch ist, vielleicht hast du es als Aufgabe gesehen. Ja, das muss ich jetzt so tun und ich muss das wirklich eigenständig lösen. Und es hieß ja, ich muss es so tun. Nein, es ist ein Fluch. Es ist etwas, was wir tun werden, aber es ist nicht etwas, was du anstreben musst. Nein, Gott erinnert uns hier dran, er will anpacken und deine Mühe alleine ist nichts. Ja, wir sollten arbeiten, aber wir sollten uns nicht krankhaft Sorgen machen. Wir sollten nicht versuchen, Dinge mit Sorgen zu verarbeiten, die wir eh nicht steuern und kontrollieren können. Unser lieber Vater, der dich liebt, du als sein Geliebter, dir möchte er es im Schlaf geben. Es sind alles sehr, sehr krasse Worte und ich weiß, vielleicht hört sich das sehr seltsam an. Aber ich nehme wirklich diese Worte so, wie sie hier stehen, hier im Psalm 127. Und wenn diese Dinge nicht geschehen, dann hat das nicht etwas damit zu tun, dass Gott nicht aufpasst, dass er seine Augen abgewendet hat. Nein, es kann sein, dass die Dinge anders in deinem Leben laufen, vielleicht laufen sollten, weil er auf dich Acht gibt. Wie groß ist doch sein Versprechen. Wenn wir ihn Hand anlegen lassen, wenn wir ihn bauen lassen, dann ist damit Segen verbunden. Und er kümmert sich sogar darum, wenn wir Pause machen und Kraft tanken für den nächsten Tag. Ich möchte noch auf die Verse 3 bis 5 im Verbund eingehen. Diese drei Verse, die stellen ein Thema dar. Hier geht es um den Segen der Kinder. Und es ist interessant, dass Salomo hier von diesen fünf Versen mehr als die Hälfte dafür aufbraucht, um über Kinder zu reden. Und ich habe bei diesem Gedanken kam mir sofort irgendwie der Wunsch, nochmal mir in Erinnerung zu rufen, okay, wie viele Kinder hatte Salomo? Und ich lese nach und ja, die Bibel berichtet genau von einem. Stattdessen, wie viele Frauen hatte er? 1000. So. 300 Hauptfrauen, 700 Nebenfrauen oder irgendwie andersrum, ist egal. Auf jeden Fall 1000 Frauen, um die er sich kümmern durfte. Ich nehme sehr, sehr stark an und ich glaube, das darf man annehmen, dass aus diesen 1000 Frauenverhältnissen mehr als nur ein Kind entstanden ist. Gott hat seine Gründe, warum er uns nur von diesem einen Kind berichtet hat. Aber Salomo ist es offensichtlich wichtig, über Kinder und über die Wirkung, über den Einfluss von Kindern zu reden. Alleine wenn wir uns die Sprüche Salomos angucken. Alles ist an junge Leute, vieles ist an junge Leute gerichtet. Es war ihm ein Herzensanliegen. In Vers 3 werden uns die Kinder als ein wertvolles Geschenk vorgestellt. Und hier lesen wir das Wort Belohnung und hatte ich so ein bisschen Probleme mit diesem Wort Belohnung und dachte, ja, ein Lohn für was denn? Also ein Lohn für die Freude, die man als Elternpaar so ohnehin hat oder haben kann. Wofür ist das jetzt genau der Lohn? Aber im Hebräischen schwingt im Wort Belohnung auch je nach Kontext und hier auch stark das Wort Geschenk mit. Also Belohnung nicht nur als Lohn für getane Arbeit, sondern Belohnung also im Sinne eines Geschenkes. Und das kann man hier auch mit hineinsehen. Es ist ein Erbe, es ist eine Belohnung. Und die Eltern dürfen sich in diesem Moment daran erinnern, sie sind Beschenkte. Gott meint es gut mit uns Eltern. Vielleicht hast du gerade eine Krisenzeit und du denkst an deine Kinder und denkst dir nur, warum ich? Sieh es aus einer anderen Perspektive und sag, warum bist du Beschenkter? In der heutigen Zeit gibt es viele Eltern, die kinderlos bleiben. Es ist ein Geschenk, ein echter Segen. Und ein Segen, wie wir in diesen Versen sehen, nicht nur in dem Moment, wenn die Kinder da sind. Babys sind knuddelig und süß. Und wenn sie größer werden, das ist alles total spaßig mit anzusehen, wie sie trollig durch die Gegend tapsen. Aber sobald sie ihren eigenen Willen durchsetzen können, hört irgendwo schnell der Spaß auf. Aber in diesen Versen merken wir, dass der Segen weitergeht. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und sollte das Kind im Laufe der Jahre eine biblische Erziehung erleben oder durchlebt haben, dürfen sich Eltern auf positive Effekte freuen. Das ist etwas, was wir heute auch schon erleben dürfen, was ich jedem, der eine Krisenzeit mit seinen Kindern gerade durchlebt, auch zusprechen kann. Die Zeiten werden kommen. Die Kinder sind ein Segen, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und wir dürfen die positiven Dinge erleben, die wir auch in den Versen 4 und 5 auch angucken werden. Und das ist eine, aber in all diesem Segen, wenn es hier um Segen geht, geht es immer darum, das ist die Voraussetzung, die Salomo anführt. Es geht darum, dass Kinder eine biblische Erziehung bekommen, also eine Erziehung in der Gerechtigkeit, im Guten. Wenn du wissen willst, wie sieht denn das ganz genau aus, schlag mir die Sprüche auf und einfach mal die Sprüche durchgehen. Da findet man sehr, sehr viel Inspiration, wie Salomo Kindererziehung sehen würde oder gesehen hat. In Sprüche 23, 24, das möchte ich einmal lesen, da steht: Freudig frohlockt ein Vater über einen rechtschaffenden Sohn. Und wer einen Weisen gezeugt hat, freut sich über ihn. Und hier macht er deutlich, die Freude, das Glück liegt darin, dass die Kinder gute Entscheidungen treffen. Machen wir uns nichts vor, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist ein Egoist. Und wenn man nichts macht, bleibt er einer. Also diese Sichtweise, dass jemand rechtschaffen ist, dass er weise handelt, hat etwas mit Erziehung zu tun. Und somit hier auch die Ermutigung, wenn die Erziehung entsprechend ausfällt, freu dich an den Kindern, darin liegt ein großer Segen. In Vers 4 blickt Salomo auf die Kinder im Jugendalter. Mit ihrer jugendlichen Kraft und mit ihrem Tatdrang können sie, wie er hier sagt, von weisen Menschen kraftvoll eingesetzt werden. Ich habe es mal bewusst gesagt von weisen Menschen, weil hier ist von Helden die Rede. Jemand, der Gutes tut, der gute Absichten hat. Jemand, der weise ist. Jetzt nach meinem Verständnis. Natürlich sind die Kinder für die Eltern in diesem Fall eine Hilfe und können für gute Zwecke eingesetzt werden, aber auch von anderen Menschen können sie als ein gutes Werkzeug, als ein kraftvolles, mächtiges Werkzeug eingesetzt werden. Aber der größte Held, über den die Bibel spricht, ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn wir mal überlegen, was für großartige Dinge kann unser Herr mit diesen Kindern anstellen, wenn sie weise sind und rechtschaffen sind, wenn sie gute Ziele verfolgen, welch großartige Dinge kann er mit ihnen bewirken? In Sacharja 9, Vers 13, nur am Rande, da beschreibt Gott, wie er sein Volk als einen scharfen Pfeil gebraucht, den er aus seinem Köcher holt und abschießt gegen die Feinde. Also Gott hat gute Absichten oder möchte Menschen, auch junge Leute, für seine Zwecke gebrauchen, um seine Ziele zu verfolgen. Und wie gut ist es, wenn wir als Eltern unsere Kids vorbereiten, dass sie nicht nur uns unterstützen können, sondern auch jedem anderen, der weise handelt und letzten Endes auch unserem Herrn. In Vers 5 sehen wir, wie er die Betonung auf Langfristigkeit setzt. Das heißt, die Kinder, die sind nicht nur in jungen Jahren ein Segen, nicht nur, wenn sie Jugendliche sind, sondern später, wenn sie auch immer mehr an Weisheit zunehmen, also im Laufe der Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte. Und dieser Segen, der erstreckt sich über viele, viele Jahre. Wenn die Kinder nämlich an Reife zugenommen haben, können sie weiterhin eine große Unterstützung für die Eltern sein. Hier in Vers 5 denkt Salomo an irgendwelche Auseinandersetzungen, an die Feinde, die im Tor sitzen. Im Tor, das ist umgangssprachlich oder vielmehr auch bildlich zu sehen, da wurden Geschäfte abgehandelt. Da wurden politische, wirtschaftliche Geschäfte ausgefochten. Und Salomo denkt daran, dass diese Kinder eines Tages in dieser Situation stehen, dass sie auch wirtschaftliche oder politische Streitgespräche oder auch Gespräche oder Diskussionen oder auch Gefechte ausführen werden und sie werden nicht beschämt werden. Sie werden vorbereitet sein, sie werden siegreich sein. Sicherlich für sich selbst, aber auch für die Eltern und je nachdem, wem sie zur Seite stehen. Also somit sind die Kinder ein Segen, den Gott gibt auf Jahre und Jahrzehnte. Und das ist so interessant, wie hier wie Salomo sagt, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Glücklich bist du, ich sag's mal ganz flapsig, wenn du viele Kinder hast. Aber er sagt, glücklich ist der Mann, und das stimmt sicherlich, wenn du viele Kinder hast, ist es ein großer Segen. Aber er sagt auch, glücklich der Mann, der seinen Köcher gefüllt hat. Und es wird immer Kinder geben, die vielleicht nicht den Weg einschlagen, für die man sie erzogen hat. Aber wenn du Kinder hast, die geeignet sind, dann pack sie in deinen Köcher. Pack sie mit in dein Leben hinein, involviere sie, du wirst nicht beschämt werden. Und das ist der Aufruf, also du darfst dich glücklich schätzen. Und hier sagt wieder Salomo, es ist kein Verdienst, du bist ein Glücklicher, wenn du diesen Segen erleben darfst. Natürlich können wir auch hier als Eltern, als Mann und Frau, kann man auch diese Dinge provozieren, sage ich mal, ne, wenn das Kinder auf die Welt kommen. Aber am Ende ist es ein Geschenk. Ich würde gerne zusammenfassen. Salomo als weisester Mann der ganzen Erde, der jemals gelebt hat und weiser als jeder, der jemals leben wird, er sagt uns, dass es nicht darauf ankommt, was du kannst. Jeder Influencer in dieser Zeit würde wahrscheinlich sagen, hier guck mal, ich habe ein ganz tolles Rezept, du musst dies tun und jenes tun und dann musst du irgendeinen Businessplan aufstellen und dann hast du ganz viel Geld, langes Leben und dir geht super und keine Sorgen. Und jeder hat so ganz komische Tipps und Tricks. Salomo, der klügste Mann aller Zeiten, sagt, es ist vollkommen egal, was du kannst. Es ist vollkommen egal, welche Ideen du hast. Wenn du bei deinen Plänen Gott nicht berücksichtigst, wenn du ihn nicht Hand anlegen lässt an deine Projekte, dann vergiss deine Mühen. Das klappt eh nicht. Du kannst planen und bauen, was du möchtest. Ohne Gott haben sie keinen Wert. Du kannst noch so vorsichtig sein, du kannst noch so viele Versicherungen abschließen, du kannst noch so vorsichtig kurz bevor du die Straße überquerst, nach rechts und links gucken. Du kannst noch so viele Sonnenbrillen aufziehen und gegen die